Ich möchte einsteigen mit diesen Worten, die uns letzte Woche schon bewegt haben. Worte des Apostel Paulus an die Christen in Thessalonich. Worte, die im ersten Moment sehr herausfordernd klingen. So fast übernatürlich. Unmöglich. Und doch wenn man genauer reinhört, hat man den Eindruck, es sind Worte, die sicherlich aus dem übernatürlichen Leben, nämlich aus der Verbindung mit Jesus, aber die dann ganz natürlich umgesetzt werden im Alltagsgeschehen. Er schreibt, freut euch zu jeder Zeit. Hört niemals auf zu beten. Dankt Gott ganz gleich, wie eure Lebensumstände auch sein mögen. All das erwartet Gott von euch. Und weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, wird es euch auch möglich sein. Paulus schrieb diese Worte an die Christen in Thessalonich, die in einer sehr recht schwierigen Situation waren. Da war Verfolgungssituation, da war Drucksituation. Junge Gläubige. Und er hatte Sorge, dass sie ihren Glauben durchhalten. Er hatte Sorge, dass sie ihren Glauben nicht über Bord werfen angesichts dieser Widerstände. Und was er hier schreibt, war ihm ein Anliegen, dass sie da dranbleiben. Sich über Gott zu freuen, mit ihm zu reden. Und dass ihre Leben eine Strahlkraft bekommt in einer sehr dunklen Zeit, die gewinnend ist. Ich denke, man kann sich vorstellen, dass Leute, die so unterwegs sind, dankbar, freudig, mit Gott im Gespräch, dass sie eine Ausstrahlung haben, die einladend ist. Seid Licht in der Dunkelheit. Und es hat mich nochmal bewegt, dass er nicht deutlich macht, jetzt versucht, eine Missionsgesellschaft zu gründen, damit ihr dort die Gegend missionieren könnt. Setzt euch mal zusammen, macht Arbeitsgruppen, um Großveranstaltungen zu planen, wie wir die Leute erreichen. Das entdecke ich im Neuen Testament nicht. Aber ich denke immer wieder, dass wir herausgefordert sind als Einzelne, in unserem ganz normalen Alltag aus einer Lebensverbindung des Glaubens an Jesus zu leben. Ganz natürlich, aber konsequent in den kleinen Schritten des Alltags. Und buchstabieren wir das nochmal ganz kurz durch. Es geht um ein Leben, das gegründet ist in einer Beziehung zu Gott, die uns unabhängig werden lässt von den Umständen, in denen wir sind. Das ist ein Wahnsinn, ne? Freut euch zu jeder Zeit, zu Hochzeiten und in Tiefen, in Gesundheit und in Krankheit, in den Zeiten, wo ihr beschenkt werdet und in Zeiten, wo ihr Verluste erlebt, in Zeiten, wo ihr beglückt seid und wo ihr verletzt werdet. Freut euch in jeder Zeit. Warum? Weil ihr Gegenwart Gottes in jeder Zeit erleben könnt. Und ja, ihr entdeckt, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Und ihr könnt in diesen Situationen mit Zuversicht leben, weil ihr euch geborgen wisst in der Hand eines ganz lebendigen und souveränen Gottes. Auch wenn es sich vielleicht nicht immer so anfühlt oder so aussieht. Freude. Ich sage das immer wieder, das ist nicht meine Stärke, ist nicht das, was mir in die Wiege gelegt wurde. Aber Gott sagt, weißt du, wenn du jetzt Kind Gottes bist, mein Kind, dann habe ich es dir in deine Wiege gelegt, deines neuen Lebens. Wie ist das mit dem Beten? Hört niemals auf zu beten. Es gibt ja Situationen, fast traumatische Situationen in unserem Alltag, wo scheinbar der Glaube weg ist, wo uns nichts mehr einfällt, außer Klagen und Anklagen. Aber selbst dann sagt Gott, dann komm zu mir und schütte dein Herz aus. Lass das Gespräch mit mir nicht abreißen. Beten ist nicht nur, dass man sein Herz ausschüttet zu Gott, sondern beten ist auch, dass man seinen Mund hat an dem Ohr Gottes und ihm die Dinge sagt, aber auch sein Ohr am Mund Gottes, dass man sich sagen lässt, wie Gott die Situation beurteilt, wie Gott Zusagen gibt und Wegweisungen gibt. Bleibt im Gespräch mit eurem Gott. Zu jeder Zeit. Und dann lasst es zu, lasst es zu, dass Gnade Gottes euer Leben prägt und verändert. Ich habe beim letzten Mal gesagt, dieses Wort dankt Gott, ganz gleich wie eure Lebensumstände auch sein mögen. Dieses Wort Dank, Eucharisteo, besteht aus diesem Wort, dieser Vorsilbe eu, wohl, und dann ein Wortstamm Charis, Gnade, oder Chara, Freude. Seid Menschen, werdet Menschen, die in den unterschiedlichen Lebenssituationen sich bestimmen lassen von der Gnade Gottes. Dass ihr entdeckt, Gott ist da. Dass ihr euch freut über die Gegenwart Gottes und dass das ein Echo in eurem Leben hervorruft. Dass euer Leben nicht eine Antwort wird auf das, was Leute euch tun. Dass euer Leben nicht eine Antwort wird auf das, was ihr an Umständen erlebt oder erleidet. Sondern Danksagung heißt, es kommt an, dass Gott da ist, dass Gott euch beschenkt und es hat ein Echo. Und glaubt man ja, dankbare Leute sind anziehende Leute. Und was diese Gesellschaft heute braucht, sind mehr dankbare Menschen, die Dankbarkeit ausdrücken für die Gegenwart Gottes, für die Hilfe Gottes und für die Gnade Gottes. Sind wir dabei? Ich denke, also um das nicht falsch rüberzubringen, ist Klagen haben ihre Berechtigung. Schaut in die Psalmen rein, wie viele Klagepsalmen da drin sind. Das ist das, was ich gerade sagte. Also wenn dich die Verzweiflung quält, lass sie raus, aber in der Gegenwart Gottes, lass sie raus. Aber was deutlich wird, die in der Gegenwart Gottes sind, diese Menschen werden einen anderen Grundton bekommen. Nicht das Jammern und das Klagen ist der Grundton ihres Lebens, sondern am Ende der Dank und das Lob. All das erwartet Gott von euch. Und bitte versteht das nicht falsch, Gott steht nicht als Fordernder vor euch. Im Luthertext heißt das, das ist der Wille Gottes für euch. Und Gott will für uns das Beste. Er sagt, so habe ich euch gemacht, so funktioniert euer Leben, auch in einer Welt, die gefallen ist, die geprägt ist von Sünde. Er kommt nicht als Fordernder, sondern er kommt als Schenkender. Es ist euch möglich, das zu leben, wenn ihr mit Jesus verbunden seid und wirklich aus dem lebt, was Jesus in euch wirken möchte. Ihr könnt es. Also lernt, wenn ihr das Neue Testament lest, lernt die Imperative, die Befehle Gottes zu lesen als Verheißungen Gottes. Gott kommt nicht und sagt, reiß dich mal zusammen, versuch mal, ach komm, ein bisschen mehr, geht noch. Sondern Gott sagt, das, was ich will, ist das, was ich gelebt habe in Jesus und das, was ich leben möchte jetzt in dir durch Jesus. Das ist befreiend. Und dann lebst du aus dem Übernatürlichen, sehr natürlich in deinem Alltag, in dieser Welt. Egal, wie deine Lebenssituation aussieht. Das klingt jetzt nach einer Zumutung, ne? Ganz gleich, wie deine Lebenssituation ist. Krankheit, Arbeitslosigkeit, innere Zerbrochenheit, Verluste. Wir schauen uns um, ich schaue in mein eigenes Leben. Da waren schon mal bessere Tage. Und je nachdem, wo man hinschaut, ist man fast entmutigt. Gott, wie kannst du das zulassen? Und Gott sagt, ja, ich lasse es zu. Und ich gebrauche diese Dinge, um mich euch zu offenbaren, wenn ihr dafür offen seid. Ich bin da. Und ich möchte diese Lebenssituation gebrauchen, dass die Freude an mir größer wird als das Leid durch eure Umstände. Ich möchte, dass ihr lernt, mir zu vertrauen und in den Krisen dankbarer zu werden über meine Gnade. Ja, dass ihr entdeckt, dass David mal sagte, es gibt nichts Besseres an dieser Welt als deine Gnade. Deine Gnade ist besser als Leben. Ich glaube, das ist kein Automatismus, dass wir da hineinfinden, sondern da müssen wir bewusst mitmachen. Ich habe das letzte Woche versucht deutlich zu machen, wenn wir zwar auf der einen Seite an Gott festhalten, aber auf der anderen Seite noch festhalten an unsere Unversöhnlichkeit, wenn wir festhalten an unserer enttäuschten Erwartungshaltung, wenn wir festhalten an Verbitterung und was weiß ich, dann versperren wir uns dieser heilsamen Gnade Gottes. Also Gott benutzt unsere Lebensumstände, um uns einzuladen, lass los. vertraue dich mir an. Und ich bin so ein Typ, der macht das nicht freiwillig. Da führt Gott mich in Lebenssituationen, wo ich merke, ich schaff's nicht mehr. Ich habe auch nichts mehr, wo ich mich dran festhalten kann. Nicht das Lied gerade vom Meer. Gott führt uns hinaus, da, wo wir nicht mehr stehen können. Und ich kann da nicht schwimmen und da kommt die Flut. Und Herr, was soll ich machen? Ich habe nur dich. Das sind die Momente, wo ich dann wirklich loslasse. Weil ich merke, es geht auch gar nicht mehr. Und dann sagt Gott, ja, genau da möchte ich dich haben. Jetzt vertrau mir. Und wer ihm vertraut, wird entdecken, wie groß Gott ist, wie gut Gott ist. 10.000 Gründe, haben wir gerade gehört, werden uns einfallen, wenn wir auf diesem Weg sind, wenn wir mit offenen Augen unterwegs sind, zu entdecken, warum wir Gott loben können, warum wir ihn preisen können. Aber wir müssen mitmachen wollen. Wie ist das bei diesem Lied gewesen? Ein neuer Tag und ein neuer Morgen. Und wieder bringe ich dir mein Lob, was auch vor mir liegt und was immer auch geschehen mag. Lass mich noch singen, wenn der Abend kommt. Weißt du, was das für ein Wort ist? Was auch immer heute geschehen mag, weiß ich nicht. Ist es der letzte Tag meines Lebens? Wird es der Tag sein meines größten Verlustes? Neuer Schmerzen? Was auch immer geschehen mag, Gott, lass mich singen, wenn der Abend kommt, weil du es wert bist und weil deine Gnade besser ist als Leben und weil wir durch dich Zukunft haben in einer sterbenden Welt. Da sind wir drin, merkt ihr? Das müssen wir wollen. Ich glaube, das ist wie bei dem Singen, das muss man ja auch üben. Also wer von euch schon mal gesungen hat, auch selbst mit Talent, manche sind ja talentierter, die brauchen vielleicht nicht ganz so üben, aber selbst die müssen üben, damit sie den Ton halten, den Ton finden, gerade wenn es schwierig wird. Ich finde das immer so stark, das ist eine Helene Fischer, die ja auch Akrobatin ist, die ihre Tonübungen macht und dabei singt. Das macht die nicht ohne Übung. Und Gott sagt, ja, ihr seid im Trainingslager mit drin. Ich habe euch in diese Welt gestellt, die schwierig ist, voller Drucksituation, und ich möchte, dass ihr lernt, den Ton zu halten. Dass ihr lernt, Töne einzuüben, und zwar Töne des Dankens. Und das wird hinausschallen in eine dunkle Welt und wird Menschen erreichen. An dieser Stelle fasziniert mich immer wieder neu dieser David. Ihr merkt ohnehin, das, was im Neuen Testament steht und herausfordert, war schon im Alten Testament das, was Gott leben wollte mit seinen Leuten. Und David, Psalm 34, schildert uns seine Situation. Er war verzweifelt, er musste vor Saul fliehen. Und daran merkt man, wie verzweifelt er war, dass er zu seinen Feinden flieht, zu den Philistern. Also man sagt, David, Kurzschluss, wie kannst du da hingehen? Das hat er dann auch sehr schnell gemerkt und merkte, wo er gelandet war und hatte absolute Existenzangst und stellte sich wahnsinnig vor dem König der Philister. Und dann war das damals ja so, dass die Wahnsinnigen immer so ein bisschen Sonderbonus hatten, ne? Was weiß er, was für Geister der hat, ne? Da lassen wir mal die Finger von. Also wahnsinnig, Sonderposition, Freibrief. Und weil er das so gut machte, jeder dachte, jetzt ist er wahnsinnig, haben sie ihn laufen lassen. Da merkt ihr, wie verzweifelt David war. Und er läuft ins Gebirge, findet dort eine Höhle, die Höhle Adullam, und entdeckt in der Höhle Gegenwart Gottes. Entdeckt, dass die Sache nicht aus dem Ruder gelaufen ist, dass Gott ihn nicht loslässt, sondern die Saiten seiner Seele neu stimmt. Psalm 34 in Versen 19 und 20. Er schildert hier seine Erfahrung, aber gleichzeitig auch schildert er, wie Gott ist und wie du ihn erfahren kannst in deinen Enttäuschungen, in den Stunden deiner Mutlosigkeit, deiner Verzweiflung. David sagt, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind. Andere übersetzen, die verzweifelt sind. Und er hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Andere übersetzen, die mutlos geworden sind. Der Gerechte, der Gott vertraut, der Gottes Willen tut, der Gerechte muss viel leiden. Aber aus alledem hilft ihm der Herr. Warum haben wir solche Sätze, wie der zweite Teil hier, irgendwie verdrängt aus unserem Leben? Also so innerlich getaktet sind wir ja eher, der Gerechte, der Gott vertraut, der wird bewahrt vor allem Leiden. Ne? Und wenn ich nicht bewahrt werde vor allem Leiden, dann habe ich nicht richtig vertraut. David sagt, Leute, nein, ich bin der Gesalbte des Herrn, ich habe die größten Verheißungen überhaupt, ich soll König werden. Schaut mich an, jetzt lebe ich in der Wüste als Gehetzter, als Gejagter. Und das nicht nur eine Woche, das ging über Jahre. Der Gerechte, der vertraut, muss viel leiden, das gehört in unser Leben dazu. Aber nicht, weil Gott uns kaputt machen will, sondern weil Gott im Leiden uns begegnet, unsere Beziehung zu Gott einer ganz neuen Tiefe verleiht, die belastbar wird und Freude zum Ausdruck bringen kann, wo keiner mehr Grund sieht, warum freut sich der Kerl. Als er aus der Höhle kommt, sagt er das, und so beginnt ja auch sein Psalm. Ich will den Herrn alle Zeit loben und ich will nie aufhören, ihm zu danken. Merkt, das ist eigentlich das Gleiche wie bei Thessalonichern. Allein dem Herrn will ich loben und die Mutlosen sollen es hören und sich freuen. Das sind keine frommen Sprüche. Das hat David gelebt. Er war ja auch Musiker, er war nicht nur Soldat. Und hat Lieder gemacht und hat gesungen in seiner beknackten Situation. Und dann lesen wir im 1. Samuel Kapitel 22, dass er Anführer wurde von 400 Männern, die zu ihm hinauskamen in die Wüste. Und was waren das für Männer, die kamen? Es kamen Männer, so lesen wir, die in Not waren, die sich verschuldet hatten, die verbittert waren, Verzweifelte. Entmutigte. Die kamen zu diesem Mann, der gerade die Verzweiflung durchgemacht hat und ihnen etwas sagen konnte von der Güte Gottes. Und das war dann keine Frusttruppe. 400 Männer, stell dir mal 400 Männer vor, verbittert. Möchte ich nicht dabei sein. Das war keine Frusttruppe, denn der Anführer war David, der im Leiden Gott begegnete und zum Lob kam. Das ist das, was Gott mit uns vorhat, auch in dieser Zeit, in deiner Situation, ja in unserer Weltsituation, die ja gerade nicht so ganz einfach ist. Und genau das hat auch der Paulus gelebt damals. Er war in der gleichen Spur, bevor er nach Thessalonich kam, hat er die Gemeinde in Philippi gegründet. Er war ja Missionar, die erste Gemeinde in Europa, begann mit einer Frau, die Lydia am Fluss, eine Händlerin, die mit Purpurstoffen gehandelt hat. Paulus findet sie, Paulus predigt zu ihr und sie war sofort mit offenem Herzen, hat sie eingeladen, ihr ganzes Haus bekehrte sich, Grundstock der ersten Gemeinde. Es dauerte nicht lange, bis als Gemeinde wuchs, wuchs auch der Widerstand und es kam der Tag, da hat man den Paulus geschnappt und den Silas, seinen Mitarbeiter, man hat sie ins Gefängnis geworfen, geschlagen mit Stöcken, zerschlagen. Nicht nur das Gemüt, sondern auch der Leib. Nein, die haben nicht sofort gelobt. Das heißt, erst um Mitternacht. Da waren ein paar Stunden, wo man dran arbeiten musste. Da kam wahrscheinlich auch eher noch das Klagen. Und Gott, warum? Ist okay. Aber es blieb nicht der Grundton. Um Mitternacht lobten sie. Und die Türen sprangen auf und die Fesseln fielen runter und Gott machte sie frei. Aber klar war, ihre Zeit in Philippi war abgelaufen und sie zogen weiter. Thessalonich war die nächste Stadt, Großstadt. Und nach dieser Geschichte, sie hatten noch ihre wunden Rücken, sie hatten blaue Flecken, Schorf wahrscheinlich nur im Gesicht von dem Blut, was vorher da war. Traten diese Männer auf in Thessalonichen und jammerten nicht und klagten nicht, was ist das für eine ungerechte Welt, sondern sie predigten voller Freude das Evangelium von Jesus. Und das hat so einen tiefen Eindruck gemacht, dass innerhalb kürzester Zeit viele Menschen in Thessalonich zum Glauben kamen. Und wenn du das jetzt liest, und das machen wir jetzt, Kapitel 1, merkst du, wie diese Leute ganz schnell genau in diese Spur hineinfanden. Schauen wir uns das mal ganz kurz an. Diesen Brief schreiben Paulus, Silas und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonich. Die Gemeinde wurde gegründet. Und es war so, weil so viele Leute zum Glauben kamen, waren die Juden echt stinkig. Und es war klar, sie werden nicht lange Zeit haben. Also wenn man in die Apostelgeschichte reinschaut, hat man den Eindruck, sie waren nur ein paar Wochen da. Manche sagen, vielleicht waren es ganz wenige Monate. Aber innerhalb dieser Zeit mussten sie sehen, dass sie diese Gläubigen zurüsten und so einen Glaubensgrundkurs machen, ne, mit dem Wichtigsten. Und so war es dann auch. Kurze Zeit später, sie mussten Thessalonich verlassen und Paulus hatte Sorge. Er schreibt zwar euch allen, die ihr Gott gehört, dem Vater und Jesus Christus, dem Herrn gehört, wünschen wir euch Gnade und Friede. Im Blick auf diese Gemeinde hatte er nicht immer den Frieden, sondern er hatte Sorge, haben die das Rüstzeug wirklich, dass ihr Glaube durchhält? Die Leute standen unter Verfolgung, unter Druck, sie wurden ausgegrenzt, sie hatten Repressalien zu erwarten. Halten die durch? Gut zu wissen, sie gehören Gott. Wenn du den Eindruck hast, die Gemeinde gehört dir oder die Menschen, für die du verantwortlich bist, du hast nicht die letzte Verantwortung. Ist ja das auch in dem Lied gerade vom Meer, ne? Ich bin dein und du bist mein. Was glaubst du, wie oft ich das bete? Dankbar. Gott, ich gehöre dir. Hey, Papa im Himmel, du hast die letzte Verantwortung für mich. Ich bin wie ein Kind. Weil die entscheidenden Dinge meines Lebens kriege ich nicht geregelt. Papa, ich gehöre dir und du gehörst mir, du bist mein Vater im Himmel. Weißt du, wie befreiend das ist, damit zu leben? Ich glaube, das lernt man aber nur in den Tiefen des Lebens, weil du dann merkst, wie gut es ist, auch wieder Kind zu sein. Gut, und Paulus lernte das, die gehören Gott. Und ich hoffe, ihr habt Frieden, aber er hatte nicht ganz den Frieden, deswegen hat er den Timotheus zurückgeschickt. Er selber durfte nicht mehr nach Thessalonich. Guck mal, wie es den Christen geht. Und Timotheus hat geguckt und kam zurück und hat gute Nachricht. Es war faszinierend. Sie sind, glaube ich, innerhalb weniger Wochen, Monate aus geistlichen Babys Persönlichkeiten geworden. Ich weiß nicht, wie das gelaufen ist, außer da, dass Gottes Geist ein großes Wunder getan hat. Innerhalb von wenigen Wochen geistliche Babys zu geistigen Persönlichkeiten zu machen. Im Druck, im Widerstand. Und deswegen, wir danken Gott immer wieder für euch alle. Jedes Mal, wenn wir beten, denken wir auch an euch. Na, ihr merkt, Paulus hat das selber gelebt. Betet zu jeder Zeit. Seid dankbar. Wir danken Gott, was Gott mit eurem Leben getan hat. Wunderbare Geschichte. Was mir noch wichtig war, in dem Grundkurs des Glaubens bei Paulus, hatte er auf jeden Fall drin gehabt, das kommt Kapitel 3, dass er den Christen sagte, wenn ihr an Jesus glaubt, wenn ihr Jesus folgt, werdet ihr eine Menge Schwierigkeiten haben. In unseren Grundkursen des Glaubens ist oft, wenn du an Jesus glaubst, wenn du ihm richtig vertraust und tust, was er will, dann wirst du reich, dann wirst du gesund, dann hast du es richtig gut. Ja, irgendwas geht hier schief. Lass uns wieder anfangen, die Bibel zu lesen und lesen, was da passiert ist, wie er im Alten Testament seine Leute geführt hat und im Neuen. Okay, gehen wir weiter. Vor Gott, unserem Vater, erinnern wir uns, mit welcher Selbstverständlichkeit, manche übersetzen, auch mit welcher Entschiedenheit ihr euren Glauben in die Tat umsetzt, zu welchem unermüdlichen Einsatz ihr aus Liebe bereit seid und wie standhaft euch die Hoffnung auf das Kommen unseres Herrn Jesus Christus macht. Innerhalb von wenigen Wochen und Monaten. Glaube nicht als Kopfwissen, ja, akzeptieren wir, sondern Glaube als Leben. Es wird zur Tat. Und Glaube wird ja in der Liebe tätig, sagt Paulus mal an anderer Stelle. Dieser Glaube war motiviert von Liebe. Sie waren unermüdlich im Einsatz. Sie waren offen für Begegnung mit Gott und mit Menschen. Und Glaube greift auf die Zukunft und holt sie in die Gegenwart. Und sie hatten Spannkraft, um durchzuhalten. Innerhalb von wenigen Wochen und Monaten. Wie lange bist du Christ? Ich schäme mich. Bei meiner Bibelschulausbildung und meiner Tätigkeit als Pastor 40 Jahre dabei und was weiß ich. Und die nur ein paar Wochen und Monate. Ja, ihr Geschwister, so schreibt Paulus weiter, ihr seid von Gott geliebt. Wir wissen, dass er euch erwählt hat. Und ihr unserem Beispiel und dem des Herrn, unseres Herrn gefolgt seid. Und obwohl ihr deswegen viel leiden musstet, habt ihr Gottes Botschaft mit einer solchen Freude aufgenommen, wie sie nur der Heilige Geist schenken kann. Leiden mit Freude aufnehmen? Also ihr merkt, was wir in Kapitel 5 gelesen haben. Freut euch in jeder Situation, war nicht etwas so, jetzt lernt das auch mal, sondern das haben sie schon gelebt. Und Paulus sagt, macht das weiter, gebt da nicht auf. Freude durch die Gegenwart, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Also ich glaube, je länger, je mehr, ich lese auch eine ganze Menge Geschwister, die Bücher geschrieben haben, Artikel geschrieben haben, die richtig leiden müssen, gesundheitlich, von ihren Lebensgeschichten. Und die wirklich diesen Grundton der Freude in ihren Büchern haben, das fasziniert mich. Und das ist eine Werbung. Das ist so Realität und so erdbezogen, so geerdet. Da möchte Gott uns hineinführen. Dass unsere Freude über ihn prägender wird als das Leid unseres Lebens. Bist du dabei? Da könnte man viel zu sagen, ich will das aber jetzt nicht machen. In dem der Rest, letzten Verse von Kapitel 1, so seid ihr für die Christen, überlegt nochmal, junge Gemeinde, Crashkurs im Glauben, aber ein brennendes Herz, eine Offenheit, das, was ich glaube, jetzt zu leben, offen zu sein für das, was Gott vorhat. So seid ihr für die Christen in ganz Mazedonien und in der Provinz Achaia zum Vorbild geworden. Aber nicht nur dort hat sich die Botschaft des Herrn durch euch verbreitet, auch an allen anderen Orten spricht man von eurem Glauben, sodass wir darüber nichts mehr berichten müssen. Im Gegenteil, überall erzählt man, wie freundlich ihr uns aufgenommen habt, dass ihr nicht länger die toten Götzen anbetet, sondern zu dem lebendigen, wahren Gott umgekehrt seid und ihm allein dient. Und so wartet ihr nun auf seinen Sohn, auf Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der für alle sichtbar vom Himmel kommen wird. Er allein rettet uns vor Gottes Zorn im kommenden Gericht. Ich würde sagen, wenn ich die Leute so sehe in ihrem Glauben, Respekt, das ist fast perfekt. Dann lese ich Kapitel 3, den Paulus, wo er auch wieder sagt, ich danke für euch und ich bete dafür, dass Gott mich zu euch schickt, damit ich das noch eurem Glauben zufügen kann, was euch fehlt. Ich sage, hallo, was fehlt denn da noch? Dann betet er, dass Gott euch noch mehr Liebe, überströmende Liebe gibt für zueinander und für andere. Ich denke, die haben schon eine ganze Menge Liebe. Und es hat mich bewegt, dass ich sage, Paulus, was würdest du für mich beten, wenn du meinen Glauben sehen würdest und meine Liebe? Was fehlt mir? Was fehlt dir in deinem Glauben noch, damit sich ein bisschen mehr von dem widerspiegelt, was ganz normal war bei den ersten Christen? Also, ich glaube, Niklas hat das vor 14 Tagen gesagt, so diese Müdigkeit, diese Langeweile bei den Christen, dieses Schlafende, ne? Das ist, glaube ich, Realität. Wir sind irgendwo so weggenickt. Wir gucken nur noch zu. Darum abschließend, und da machen wir beim nächsten Mal weiter mit dem Glauben, was fehlt dir? Was ist überhaupt Glaube? Nehmen wir diese Definition, Hebräer 11, ist ja die bekannteste, und zwar nach der neuen Genfer Übersetzung. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Also Glaube ist eine Fähigkeit, und zwar mit der Realität Gottes zu leben, die wir nicht sehen und auch nicht spüren können direkt. Aber wo wir anfangen, damit zu leben und entdecken, dass sie immer mehr unser Leben prägt. Das ist also nicht nur reine Theorie, sondern auch die Erfüllung dessen, worauf man hofft. Eine Wirklichkeit, die man zwar nicht sieht, aber die wirklich ist. Eine Realität unsichtbarer Dinge. Wenn ihr dann Hebräer 11 hineinschaut, dann merkt ihr so einen Abraham, der auf die Stadt wartete, deren Baumeister Gott ist. Gott hat ihm ein Land versprochen, aber Abraham musste erkennen, das Land werde ich selber nicht einnehmen, sondern meine Kindeskinder. Und er konnte trotzdem mit Zuversicht leben, weil er mit der Realität unsichtbarer Dinge lernte zu leben. Mose, habe ich beim letzten Mal gesagt, der hielt sich an Gott, als sähe er ihn. Das hat die Leute fasziniert. Ich erinnere mich an eine Gemeindegründungsarbeit im Ruhrgebiet, 90er Jahre. Wir hatten eine Pinte dann, eine Gastwirtschaft, da wurden die Gottesdienste gefeiert, so am Tresen und so, die saßen da. Und dann irgend so ein Typ, der sich da verirrt hatte, den Gottesdienst mitgemacht hatte, der sagte dann, hey, der betet da vorne so, als ob Gott wirklich gibt. Ja, mit der Realität unsichtbarer Dinge rechnen, weil man weiß, es ist Wirklichkeit. Das ist Glaube. Und du wirst immer mehr erleben, dass es deine Wirklichkeit dann auch prägt. Also unser Glaube lebt nicht davon, dass wir uns was anlesen, dass wir uns Predigten anhören und dann irgendwie intellektuell abhaken. Ich glaube, sie müssen ein Stück von uns selber werden, diese Überzeugungen. Es geht um Überzeugungen. Überzeugt sein. Ihr habt ja jetzt in den letzten Wochen wahrscheinlich, wenn ihr Radio hört, immer wieder gehört, neue Nominierung, wer den Nobelpreis kriegt. Ne? Nobelpreis 1919 für Physik hat ein Deutscher bekommen. Max Planck, Quantentheorie. Von dem gibt es eine Anekdote im Internet. Max Planck hat den Nobelpreis gekriegt für die Quantentheorie, Physik, und hat dann 40 Vorträge gehalten. Also ist dann rumgereist, überall eingeladen worden und sein Chauffeur hat ihn überall hingekarrt. Er hält seinen Vortrag, Chauffeur sitzt in der ersten Reihe, kriegt alles mit. Nach dem 30. oder 40. Mal sagt er, können wir nicht mal tauschen? Ich habe das so drauf, jetzt habe ich mir das 40 Mal angehört. Sie kriegen meine Mütze, setzen sich da vorne hin und ich behalte den Vortrag da oben. Man sagt, Max Planck hatte Humor und hat sich darauf eingelassen. Und weil 1919 die Bilder noch nicht so scharf waren in der Zeitung, wenn überhaupt, wussten auch die meisten nicht, wie Max Planck aussieht. Okay, der Chauffeur hält den Vortrag. So heißt es in der Anekdote. Fehlerfrei, richtig perfekt, so dass es eine Freude war, ihm zuzuhören. Also Max Planck musste da nicht irgendwo eingreifen. Dann passierte etwas, was bis dahin nicht passiert ist. Es kommt von einem Professor aus München, es war in München, am Ende eine Frage zu dem fachspezifischen Thema. War jetzt nicht unbedingt etwas, was direkt im Vortrag vorkam, was der Chauffeur noch nicht gehört hatte. Und da merkt er, das, was er vortragen konnte, konnte er so vortragen, dass die Leute meinten, es wäre sein Wissen. Er konnte fehlerfrei referieren, sagen, ja, das ist die Wirklichkeit, aber es war nicht seine Wirklichkeit. Es waren nicht seine Ergebnisse. Er konnte nicht darauf irgendwas zurückführen. Jetzt kam diese Frage. Und er sagte, ja, jetzt in München so eine simple Frage, damit hätte er jetzt nicht gerechnet. Das könnte auch der Chauffeur hier beantworten. Und der hat dann die Sache beantwortet. Fand ich gut. Auch wenn diese Geschichte vielleicht nicht so sich ereignet hat. Mich hat sie berührt im Blick auf mein Christsein. Denn die Bibelschule, auf der ich unterrichtet wurde, hat natürlich biblisches Wissen unterrichtet. Und wenn wir in den Gemeinden unsere Kurse gemacht haben, dann haben wir Wissen unterrichtet. Und dann konnten Leute vielleicht nach so einem Unterricht auch genau sagen, wie die Dinge sind, weil sie etwas wussten aus der Theorie. Aber wenn du in der Krise bist, wenn schwierige Fragen auftauchen in deinem Leben, bist du nicht in der Lage, sie zu beantworten und fehlt dir die Sicherheit, weil es war nie dein Wissen. Versteht ihr, was ich meine? Ich glaube, dass ich viele Jahre, Jahrzehnte meines Lebens Wissen gepredigt habe. Richtiges Wissen. Und vielleicht rhetorisch geschickt auch präsentieren konnte. Dass sie sagten, boah, der Dölder weiß was. Ja, ich weiß was. Aber nicht, weil ich es durchbuchstabiert hatte. Und ich glaube, manche Lebensführungen sind von Gott bewusst geordnet, dass wir in diesen Lebensführungen anfangen, die Bibel ganz anders zu nehmen und mit diesen Worten ganz anders zu leben. Sie durchzubuchstabieren, manchmal mit Tränen in den Augen. Nur dann wird es dein Wissen. Und deswegen möchte ich euch einladen, wenn es um Glauben geht, deine Lebenssituation so zu nehmen, dass Gott dich lehren möchte, zu glauben, mit der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge zu rechnen und immer mehr zu erleben, dass es deine Wirklichkeit bestimmt. Schlussendlich, gerade den Thomas, den habt ihr ja drauf, Thomas der Ungläubige, ne, der ungläubige Thomas, erlebt, dass er nicht dabei war. Der Auferstandene offenbart sich und er war nicht dabei. Alle waren verändert, er nicht. Aber musst du glauben, wir haben den Herrn gesehen. Ich kann nicht glauben. Er übernimmt nicht einfach ihr Wissen, weil die es ja gesagt haben. Er sagt, nein, ich muss in seine Seite fassen, ich muss ihn sehen. Und der Herr lässt sich drauf ein. Aber Achtung, 8 Tage später. Ich sage, Herr, bist du ein bisschen unbarmherzig? Lässt den Kerl 8 Tage da irgendwo in der Krise hocken? Ja, Manchmal brauchen wir längere Zeit, damit es uns wirklich innerlich durcheinanderrüttelt und wir offen sind für die Wirklichkeit. Dann nach 8 Tagen, der Herr kommt, Thomas dabei, lässt ihn in seine Seite greifen, betastet. Jetzt müsste man ja sagen, jo, Thomas, jetzt kannst du glauben. Jetzt hast du es ja gesehen, ne? Jetzt hast du es gefühlt. Und dann kommt Jesus und sagt, jetzt sei nicht länger ungläubig, sondern glaube. Biblischer Glaube ist mehr als Fühlen und Sehen. Und die Antwort des Thomas war, mein Herr und mein Gott. Das war das, was er noch nicht gefühlt hatte, aber wo sich die unsichtbare Wirklichkeit Gottes ihm offenbarte und wo es die Konsequenz hatte, ich mache mich in dieser Beziehung bei Jesus jetzt fest, mein Herr, mein Gott, wie die Thessalonicher, Abkehr von den Götzen, Hinkehr, um Gott zu dienen. Und Jesus sagt, selig seid ihr, glücklich seid ihr, wenn ihr nicht seht mit den Augen eures Kopfes, aber glaubt mit den Augen eures Herzens. Darüber lasst uns bei nächster Woche noch so ein bisschen nachdenken, weil ich glaube, dass wir lernen müssen, mit unseren Wegführungen besser klarzukommen. Gott will nicht alle Leiden sofort wegmachen, sondern die Bibel redet davon, dass unser Glaube geläutert werden soll. Was heißt das? Was ist Gottes Ziel damit? Ich hoffe, ihr seid nächste Woche noch dabei, ohne Mundschutz im Gottesdienst. Und wir machen uns so ein wenig Gedanken, wie Gott uns weiterführt. Weil ich denke, das ist das, was wir brauchen in einer Zeit, die nicht einfacher wird. Dass Realität Gottes, dass Wirklichkeit Gottes, wirklich die Lebenswirklichkeit unseres Alltags wird. Ich schließe mit dem Lied, was jetzt kommt. Mit eines der Lieblingslieder von Sabine. Auch eins, was ich gerne anhöre, was enorme Tiefe hat. Es hat den Titel, wir beten für Segen. Und dann geht dann die erste Strophe los, wir wollen, dass das Leben leichter wird. Na klar, wir beten um Segen, mach's doch leicht. Und dann heißt es in einer Strophe, ich mache euch schon mal heiß drauf, damit ihr es gleich auch hinhört, wenn es gesungen wird. Doch was, wenn durch Regen erst der Segen, wenn durch Tränen Heilung kommt? Was, wenn erst 1000 wache Nächte mir dann zeigen, du bist da? Wenn im Leid in Wirklichkeit vielmehr deine Gnade wohnt. Wir beten für Weisheit, um dich zu hören. Doch wir sind enttäuscht, wenn wir dich dann nicht nahe spüren. Wir zweifeln deine Güte, deine Liebe an. Dein Wort hat es versprochen. Doch wir denken kaum daran. Alle Zeit hörst du, Herr, unser Flehen und sehnst dich danach, dass wir dir ganz vertrauen. So führt Gott. Und ich möchte noch mit ihm reden. Und du weißt, lieber Vater im Himmel, wie viele unserer Geschwister im Glauben irre werden, weil sie festgemacht sind in ihren Gefühlen, festgemacht sind in den Umständen ihres Lebens und nicht mehr mitbekommen, wie du bist und wo du bist und dass du da bist. Ich danke dir für dein Wort, dass du uns Lebensgeschichten vor Augen führst, die so ganz anders sind, als wir das uns vorgestellt haben. Aber du bist derselbe, der uns begegnen möchte in den Tiefen unseres Lebens. Und ich bitte dich für jeden in seiner Lebenssituation, dass er dafür offen ist. Herr, dass wir diese 1000 wachen Nächte durchhalten, um dann neu oder erstmal zu entdecken, du bist wirklich. Und du bist da. Ich danke dir für deine Gnade, mit der du an uns festhältst, für deine Güte. Und wir bitten dich weiter um diesen Segen. Amen.